ARD.
In euren Ohren. Neben mir sitzt mein Kollege Hagen Decker.
Ja, hallo mal. Ah, ja. Hallo John. 18 Uhr, mittwochs ARD Audiothek, donnerstags überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau.
Das ist Sucht und Süchtig. Hallo nach da draußen. Wo immer ihr seid, auf dem Stepper, im Spazieren. Letztens habe ich gehört, wir wurden auch mal während einer Operation gehört von Ärzten.
Wirklich?
Da wünsche ich natürlich alles Gute.
Grüß euch.
Ja.
Okay, Sachen gibt's. Nicht schlecht. Ja, heute ist, ja, also ist ganz lustig. Ich sitze hier neben einem Hagen Decker, der so aufgeregt ist, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt habe. Zumindest nicht in diesem Podcast. Und das freut mich sehr. Erzähl doch mal, was der Grund sein könnte, Hagen.
Also erstmal möchte ich noch kurz sagen, bevor ich unseren Gast dazu hole. Okay, diese Folge haben wir vor circa 2-3 Wochen aufgezeichnet. Das kommt ab und zu mal vor. Das hat terminliche Gründe, damit ihr wisst, warum es heute keine spezifische Befindlichkeit gibt. Damit ihr einfach Bescheid wisst, weil das ja ein großer Teil unserer Sendung regulär ist. Heute eine aufgezeichnete Aufnahme, aber sie ist nur 2-3 Wochen her. Und das Thema, was wir heute besprechen, ist auch jetzt nicht gebunden an eine besondere Woche. Ja. Wir haben einen Gast. Bevor ich ihn reinhole und seinen Namen sage, möchte ich kurz erklären, wie ich ihn kennengelernt habe, beziehungsweise sein Format. Er ist Film-YouTuber, hat fast 200.000 Abonnenten bei YouTube, hat auch einen Podcast mit einem ganz tollen Kollegen, mit Yves Arrivéric, jetzt sage ich es schon. Wir haben heute Marco Risch zu Gast von Nerdkultur bei YouTube. Der Podcast heißt Nerd und Kultur und jetzt sage ich einfach schon mal Hallo Marco.
Hallo Marco. Hallo Hagen, hallo John.
So, jetzt muss ich trotzdem noch weiterreden, dann bist du gleich dran. Es gab eine Phase in meinem Leben gerade, wo ich jetzt sehr viel auf Therapie war. Und ich glaube, viele von unseren HörerInnen teilen dieses Gefühl, da wir vielleicht für manche auch eine Art Safe Space sein können. Podcasts sind ein Medium, wo man, also für mich gibt es drei Sendungen, die sind ein absoluter Safe Space. Das war lange Fest und Flauschig, ist es auch heute noch. Das ist Nerd und Kultur auch gewesen. Und die dritte Folge ist sowas wie Machtwechsel, das höre ich auch ganz gerne. Aber gerade Nerd und Kultur und Fest und Flauschig war in meiner Therapiezeit ein Safe Space, wo ich ganz alleine war, wo, ja, Familie verloren, Wohnung verloren, Job verloren. Und dann ist Therapie auch, John, sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ja, man lebt dort in einem Haus mit 60 Menschen, die auch gerade alle nicht so in der Balance ihres Lebens sind, weil sie eben sich um Hilfe bemühen und die auch zum größten Teil ja auch in dem Moment annehmen möchten, sonst wäre man nicht stationär. Und wenn du dann auf deinem Zimmer liegst abends, dann gehen dir ganz viele Gedanken durch den Kopf. Wie bin ich hier gelandet? Warum habe ich das gemacht? Und dann war für mich ganz wichtig, auch mich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich will jetzt nicht sagen berieseln lassen, sondern so ein Podcast ist dann doch so viel, viel mehr. Das kennen wir ja selber, wenn wir Leute treffen, die uns hören. Man baut eine Verbindung auf mit den Menschen. Und deswegen bin ich eben auch ein bisschen aufgeregter heute, weil ich das Gefühl habe, ich kenne dich, Marco. Wie das so ist, wenn man Podcasts hört. Und was ich sage, ich bin ja auch Filmemacher, Regisseur und bevor wir jetzt auch uns wirklich unterhalten, wollte ich dir nochmal sagen, dass du, so wie ich das, korrigier mich, wenn ich falsch liege, du hast ja auch Filmregie studiert.
Mhm.
Und dein Content und deine Herangehensweise zeugt einfach da von deiner unfassbar riesigen Liebe fürs Kino. Ja, du liebst Kino, so nehme ich das wahr und das geht mir auch so. Und deine Analysenvideos auf YouTube und auch was du in deinem Podcast besprichst, Nerd und Kultur, gerne mal reinhören. Okay. Es gibt ja viele Formate, wo einfach zwei coole Dudes sich auch cool unterhalten. Über Filme, über Serien, über andere Dinge. Aber was bei dir dazu kommt, womit du mich einfach total bekommen hast, ist auch die Liebe fürs Handwerk. Also du kannst Kamerafahrten in Kontext setzen, du bemerkst die Schnitte und das sind Sachen, die mich auch schon seit frühester Kindheit immer fasziniert haben. Wie macht man eigentlich was? Vertigo, ja, Hitchcock, all diese Sachen, mit denen ist man aufgewachsen und die Liebe auch fürs Handwerk und das Technische und wie du das in Verbindung bringst mit der Geschichte, die derjenige Filmemacher erzählen will, das ist das, wo was dich von allen anderen unterscheidet, meines Wissens. Und das wollte ich dir mal sagen. Danke.
So. Ich danke. Das sind so warme Worte gerade. Es geht gerade runter wie Öl.
Oh, okay. Das war das ist Ziel
so
der Sache.
Dankeschön.
Ja. So was hatten wir ja auch noch nicht, glaube ich.
Ja, ich bin auch gerade ein bisschen perplex. Ich kann es halt auch natürlich nachvollziehen, wie das mit dem Podcast ist. Ich kenne es ja auch als Podcast-Konsument, als ja. begeisterter Podcast-Hörer von verschiedenen Podcasts, mittlerweile auch von eurem.
Danke.
Das Safe Space ist ein sehr schönes Wort dafür.
Ja.
Es fühlt sich immer wie nach Hause kommen an. Man ja. freut sich ja auf den regelmäßigen Podcast. Da ist das Thema auch schon fast egal.
Manchmal,
man hört
ja,
immer
ja.
die neue Folge. Ja. Ja. Ich kann gar nicht in der Wohnung irgendwas aufräumen oder die Wäsche aufhängen, ohne einen Podcast laufen zu haben.
Das geht mir auch so, ja.
Ich glaube, es kommt auch manchmal dazu, auch gerade bei kreativen Menschen, dass wenn man zu viel Ruhe hat, ich meine, Ruhe ist gut, ich gehe auch gerne spazieren und mal wandern und um einfach mal Ruhe zu haben und Gedanken zu ordnen, aber wenn man zu viel Ruhe hat, ich weiß nicht, wie es euch beiden da geht, ist es so, dann habe ich zu viel Kopfkino, dann passiert zu viel in meinem Kopf und dann brauche ich diesen Safe Space, diesen mitgedachten Dialog mit anderen Menschen über ein Thema, das mich interessiert und mich dann gleichzeitig von dem ablenkt, was mich sonst beschäftigen könnte, im Guten wie im Schlechten. Manchmal muss man sich ablenken, manchmal sollte man sich nicht ablenken lassen. Ich versuche das auch ein bisschen zu steuern, aber Podcast ist da ein gutes Medium dafür.
Ja, ich kann auch da total connecten. Es ist ja so ein bisschen, also für mich ist es auch so, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so Podcasts und mir so Shows anhöre oder anschaue, dann ist es so ein bisschen der verlängerte Arm der Familie, die ich so neu kreiere und um mich aufbaue. Ne? Also ich bin halt nicht allein und halt natürlich dann auch nicht allein in meinen Gedanken. Bei mir ist es vielleicht fast schon ein bisschen problematisch, diese ganze Sache. Also ich höre, ich müsste mehr alleine sein und auch mal mit meinen Gedanken alleine sein. Aber auch, wie du meinst, sagen, auch in der Therapie ist sowas natürlich sehr wichtig. Gerade da, wo du auch ja nicht selbst wählst, welche Menschen um dich herum sind. Ich meine, klar. Da kann man zwar Freundschaften schließen und tolle Menschen kennenlernen, aber diese Podcast-Buddies wählst du ja, ne? Die Leidenschaft verbindet einen eventuell über ein Thema. Und ich habe sowas auch ganz stark. Kurze liebe Grüße gehen raus an Florentin Will, der quasi mein Safe Space ist.
Podcast-UFO, oder?
Shows, ja, Podcast-UFO, aber auch alle anderen Sachen, die er macht. Also okay. Ich brauche diese Stimme, reicht mir dann. Aber es ist schön, wenn man sowas Vertrautes sich schaffen kann. Und es ist doch auch schön, wenn man dann auch mal sogar quatschen kann.
Ja, und gerade auf Therapie, wo du, also in meiner Therapie, ich muss bei mir bleiben, war das dann natürlich wie komme ich, also lerne ich mit dieser Abhängigkeitserkrankung umzugehen, überhaupt erst auf Therapie, mich selber nochmal neu kennenzulernen, und dann war das wirklich, waren das auch, wo ich abends so unfassbar traurig war, dann höre ich mir zum 10. Mal die Folge von Marco und Yves an, wo sie über Eternals reden. Und ich weiß einfach, okay, jetzt habe ich 2 Stunden Unterhaltung und bin auch sehr, sehr oft dabei eingeschlafen bei einer Sendung, die ich schon kannte, die ich einfach nochmal gehört habe, für eben diesen Safe Space. Von daher freue ich mich einfach sehr und kann deinen Content nur empfehlen an alle, die auch uns hören. Wenn ihr filmbegeistert seid oder auch mal nicht wisst, ob ihr den Film gucken sollt oder nicht, hört mal bei den Jungs rein oder bei Marco direkt bei Nerdkultur. Marco, alle, die hier zu Gast sind, reden ja auch über ihre, oder wenn du hast auch, also erstmal möchte ich sagen, dass du, wir haben nur 2-3 Mal telefoniert vorher und du hast gesagt, ey, aber Hagen, wenn ich zu euch komme, dann können wir auch darüber reden. Magst du kurz teilen, wie bist du eigentlich aufgewachsen? Du kannst auch gerne integrieren, wie da deine Liebe zum Film entstanden ist, aber natürlich, was uns hier bei Sucht und Süchtig auch interessiert, was war eigentlich da die erste Droge, die du konsumiert hast? Damit spielen wir natürlich oft auf Alkohol an, weil das ja erlaubt ist. Und hast du das als Droge wahrgenommen? Und ja, wie vielleicht kurz zu deiner Vorstellung selber, wie wurdest du sozialisiert und wann kamen Substanzen in dein Spiel? Und gab es vielleicht auch mal einen Moment, wo der Teufel, der aus Substanzen sprechen kann, dir mal nahe gekommen ist?
Okay, das ist eine lange Lebensgeschichte. Mal gucken, wie ich das zusammenfassen kann, auch ohne zu sehr ins Detail zu gehen.
Du kannst teilen, was du magst und was nicht, das natürlich nicht. Ja,
ja, ist sowieso, das hast du ja im Vorfeld gesagt. Ja. Aber ich finde schon, ich habe schon gemeint zu dir, wenn ich schon reinkomme, dann will ich dazu auch ein bisschen was beitragen.
Absolut.
Auch wenn es nur was Kleines ist, auch wenn es nur kleine Beobachtungen aus dem Bekanntenkreis oder bei mir selber sind. Weil ich finde, dafür ist halt euer Podcast auch da und das macht ihn so richtig und wichtig.
Danke dir.
Und selbst wenn es nur Kleines ist, weil bei mir gibt es nicht die großen Drogeneskapaden, aber ich weiß, wie das Gefühl ist, dem gefährlich nahe zu sein, so diesem Abgrund. Und ich habe so im Hinterkopf habe ich immer, wenn ich da ein anderes soziales Umfeld gehabt hätte, wenn mir da jemand diese eine Sache angeboten hätte, die das Gefühl von Glück, das ich gerade so vermisse, wiederherstellt. Dieses Angebot des Teufels hätte ich definitiv angenommen in diesem Moment. Also ich hatte definitiv diese Phase in meinem Leben. Mhm. Ansonsten auf mein Leben zurückblicke, oh mein Gott, also ich komme vom Land, ich bin ländlich aufgewachsen, das in meinem Gefühl auch super behütet, auch ein super liebes Dorf, ein kleines 300-Seelen-Kaff in Rheinland-Pfalz. Die einzige Besonderheit, die da vielleicht raussticht, ist, dass ich als Mutter einer Philippiner eben halb Deutsch, halb Asiate bin. Und das ist etwas, was man natürlich in seinem Leben auch immer spürt, weil Leute das sehen. Witzigerweise, so viele Leute sehen das nicht bei mir. Das ist dann immer, ich glaube, das ist, wenn man so gut behütet im Dorf aufwächst, ist etwas, was einfach nicht so präsent ist. Also, weil jeder kennt jeden. So, das ist sogar so der Alltagsrassismus, den man auch schon mal erlebt, ist nicht so super präsent in diesem kleinen Dorf, weil jeder kennt jeden, jeder mag jeden, jeder lästert über jeden, aber man kennt sich so. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich bin mit 23, bin ich nach München gezogen, eben fürs Studium. Und da habe ich gemerkt, dass eine der ersten Fragen immer ist, wenn du auf einer Party oder sonst wo ins Gespräch kommst, immer, wo kommst du her? Und das war vom Anfang für mich immer so, ich komme aus Rheinland-Pfalz, ich komme aus Deutschland, was soll diese Frage?
Ich komme aus Rheinland-Pfalz, Mann!
Da musst du wieder die Story mit dem 300-Seelen-Dorf erzählen.
Ich bin so die asiatischste deutsche Kartoffel, die du finden kannst. Aber trotzdem, ne? Also ich glaube, das war so eine Phase, wo ich dann auch angefangen habe, mich mehr mit meiner Heritage auseinanderzusetzen, mehr mit, wo kommt eigentlich meine Mutter her? Das hat meine Mutter eigentlich so alles erlebt, weil sie hat nie Wert auf eine philippinische Erziehung gelegt.
Okay.
Ich spreche auch keinen Tagalega oder so. Ich bin so deutsch aufgewachsen, wie es eigentlich fast nur geht, mit einer Mutter, die selber irgendwie 6 Sprachen spricht, davon aber keine perfekt, selbst Deutsch nach fast 40 Jahren, ist immer noch eine Version von Deutsch, die weißt du, ihre Anverwandten wie ich halt perfekt versteht und andere Menschen immer kurz ins Grübeln kommen, was sie gerade gesagt hat.
So? Sympathisch, ja.
Ja, aber so bin ich aufgewachsen. Also ich glaube, es gab lange Zeit hatte ich in meinem Leben keine Probleme, weil ich in einem behüteten Dorf aufgewachsen bin. Alles ist gelaufen, wie es laufen sollte. Man hat die Schullaufbahn durchlaufen, man hat eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, der ursprüngliche Lebensweg von mir wäre sogar ein ganz anderer gewesen, weil ich erst in einer Autofabrik gearbeitet habe, da eine Ausbildung gemacht habe. Es hätte alles anders kommen können, aber ich habe auf dem zweiten Bildungsweg das Abi nachgeholt und habe da gemerkt, umso höher der Bildungsgrad, umso besser meine Noten. Also ich war offensichtlich unterfordert sehr lange Zeit. Mhm. Und es ging bei mir immer ans Kreative. Mhm. Ich glaube, ich habe da auch gemerkt, wenn ich in Deutsch irgendwelche Gedichtanalysen geschrieben habe, habe ich mich eigentlich geärgert, dass sie niemand anderes je lesen wird als der Lehrer.
Ah, krass.
So, das ist so. Der Drang, sich auszudrücken, war irgendwo drin. Weißt du, was ich meine? Du verstehst das wahrscheinlich mit am besten.
Ich verstehe das sehr gut, ja. Ich habe meine deutsche Klausuren ja wirklich für meine Deutschlehrerin Frau Kuhn persönlich verfasst, weil ich ihren Humor kannte. Und habe halt das so geschrieben, dass sie hat mir mein Abi zurückgegeben und gesagt, Hagen, ich habe noch nie so gelacht, ist trotzdem leider nur eine 3 inhaltlich. Ja, also mir war wichtig, dass sie persönlich diesen Text gut findet und nicht die Abiturkommission, ja, also so naiv oder, das hat mir mehr Spaß bereitet tatsächlich, dass sie ihn gut findet, aber ich kenne das Gefühl, sich auszudrücken und auch vielleicht gesehen zu werden, ne, also mit seinem, was auch immer man da ausdrücken wollte.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das war tatsächlich ausgerechnet das Deutsch-Abi, was so der letzte Schubser, den ich gebraucht habe, um mein Leben zu verändern. Weil der Deutschlehrer hat vor der Klasse die Noten verkündet und hat mir halt eine 1+ im Deutsch-Abi gegeben.
Wow,
und hat halt gemeint, davon hat er noch was gelernt.
Was war das Thema?
Das war so Wojciech.
Ah, sehr gut.
Und ich habe das verglichen mit David Finchers Fight Club.
Nein. Du hast im Abitur schon Nerdkulturarbeit betrieben quasi.
Ja, eigentlich schon. Ja klar, ich habe eigentlich schon ein Filmessay gemacht. Es gab auch mal einen Fall im Studium. Das war so der letzte Drücker, dass ich gemerkt habe, dass ich vielleicht eher Content Creator sein will, weil ich hasse es immer am Set zu sein. Das ist nicht so meins.
Alright.
Das ist mir immer zu chaotisch, zu stressig und das Ergebnis oft so unbefriedigend. Ich weiß nicht, wie es deine Erfahrung ist, aber das ist etwas, was mich immer so gebothert hat und ich bin mehr so aus der Post-Production.
Ah nee, ich bin eher der Set-Typ. Ja, ich liebe das.
Du bist eher der Set-Typ.
Ich liebe das Chaos, weil in diesem Chaos dann wird die Sachen zu kreieren, die man selber im Kopf hat mit diesen 30 Leuten. Das ist meine größte Freude tatsächlich, ja.
Ich liebe die Menschen am Set, ja. Aber ich vielleicht ist auch einfach, vielleicht habe ich bei zu schlechten Fernsehfilmen Praktikum gemacht. vielleicht liegt es auch daran. Das war so unbefriedigend, wenn ich teilweise gesehen habe, wie viel Arbeit da drin steckte, ja. Und es so eine Scheiße war rausgekommen. Das war sehr unbefriedigend. Ja. Aber dieses Content Creator Ding war bei mir dann drin, als irgendwann ich eine wissenschaftliche Arbeit über Sergio Leone geschrieben habe, einen Vergleich seiner Dollarfilme mit der Es war einmal Amerika Filme. Mhm. Und auch da hatte ich als einziger in meinem Jahrgang, hatte ich da 100 von 100 Punkten gekriegt. Und ich saß da damals mit meinem Dozenten, das weiß ich noch, Francesco Panzer, der hat Filmgeschichte doziert und hat auch bei ProSieben gearbeitet oder arbeitet bei ProSieben. Ich weiß nicht, was er genau macht. Grüße gehen raus, falls er das hört.
Ja.
Einer meiner Lieblingsdozenten bis heute.
Ist ja ein super cooler Name.
Francesco Panzer, super Name, ja. Italienischer Name. Wir saßen da und gerade auch noch, weil er Italiener war. Und in der Nachbesprechung dieser wissenschaftlichen Arbeit haben wir eigentlich nur abgenördet. Ich habe so richtig gemerkt, dass er mit mir einfach nur über Sergio Leone abnörden will, weil über die wissenschaftliche Arbeit selber brauchen wir nicht groß reden. Die war ja in seinen Augen offensichtlich bis auf den letzten Punkt perfekt. Aber auch da hat es mich schon immer geärgert. Er ist die einzige Person, die das jemals lesen wird. Niemand wird das jemals mitkriegen. Ja. Und das hat mich wirklich beschäftigt. Und ich habe das Jahre später dann aufgearbeitet, als mein Kanal eben schon lief und auch gut lief und Ennio Morricone gestorben ist, der Komponist von fast allen Leone-Filmen. Da habe ich Teile dieser wissenschaftlichen Arbeit in einem Tributvideo verarbeitet.
Mega.
Ich habe da wirklich teilweise die Texte einfach rauskopiert und angepasst und habe da auf einmal ein Video gehabt, dass diesen Drang, den ich Jahre vorher hatte, ich würde das gerne der Welt so ein bisschen wenigstens was davon präsentieren, den nicht ganz so wissenschaftlichen Teil, aber eher so den emotionalen Teil,
ja,
und analytischen Teil. Und das habe ich dann in einem Video verarbeitet, das da hieß, spiel mir das Lied vom Tod des Ennio Morricone. Und ich behaupte von meinen, keine Ahnung, 400 Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, ist das so eins meiner persönlichen Lieblingsvideos, bei dem ich selber auch so ein bisschen gefasst bin, wenn ich mir das angucke, weil es eben so viel mit Musik und Emotionen spielt. Und die Idee dafür ist halt irgendwie 10 Jahre vorher geboren und da bin ich ganz stolz drauf.
Ich habe mal kurz eine Frage, und zwar ist es ja so, dass Geschichten, jetzt in dem Fall vor allem halt Filme natürlich, das ist ja ein bisschen sowas wie eine Flucht in eine andere Welt. Ne? Man begibt sich ja temporär da in eine Geschichte hinein, flieht visuell, flieht aber halt natürlich auch im Kopf total. Und es kann ja durchaus ein bisschen wie so ein Rausch auch benutzt werden, ne? Auch zu die Emotionen zu regulieren etc. Glaubst du, dieses ganz intensive Beschäftigen damit, ja, mit dieser eigenen Welt und dieses Analysieren und so, glaubst du, das hat dich vielleicht auch so ein bisschen geschützt davor, eben das nicht zu brauchen im Sinne von Drogen und Rausch in der, also ne, auf eine andere Art? Glaubst du, sowas schützt einen so ein bisschen, wenn man so eine Leidenschaft findet? Weil ich sehe nämlich ganz viel, also ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so ein Filmtyp, aber ich liebe halt Bücher, ich liebe auch Geschichten total. Und ich sehe da halt totale Parallelen im Endeffekt. Also ich glaube, wenn wir uns mehr Geschichten, wenn wir mehr Geschichten aufnehmen, dann brauchen wir nicht so viel Flucht in anderen Dingen. Kannst du dazu mal was sagen, was du dazu so denkst?
Das ist eine sehr interessante These, die auch wieder perfekt zu meiner Jugend zurückgeht, weil ich so weit ausgeschweift bin. Als Kind war mein Lieblingsspielzeug einfach der Videorekorder. Ich hab so viel Sachen, danach kam Lego, aber sonst der Videorekorder. Ich muss jetzt wirklich ganz weit ausholen. Ich glaube, der wichtigste Filmmoment für mich war wahrscheinlich, als ich mit 6 Jahren Dr. No gesehen habe mit Sean Connery. Den allerersten James Bond Film. Und das war nicht der erste James Bond Film, den ich je gesehen hatte. Das war mein Papa ist eher der Roger Moore Typ. Und er hat mir einen Roger Moore Film gezeigt. Das weiß ich noch. Ich weiß nur nicht welche. Weil das ist nicht so hängen geblieben. Ich wusste, es gibt James Bond. Ich wusste, das ist ganz cool. Und ich wusste, jeden Samstag in der ARD läuft um 22 Uhr ein James Bond Film.
Das war lange so.
Ich durfte
nicht so
lange aufbleiben, aber ich durfte es aufnehmen. Ich konnte auf den Anfang gucken. Ich konnte es mir auf Videorekorder aufnehmen. Und ich habe es am Tag danach geschaut und immer wieder. Das kam aber erst so mit Connery, weil als Kind, als 6-Jähriger, habe ich natürlich nicht verstanden, wie 2 Personen James Bond sein können. Das Konzept des Schauspielers ist mir ja nicht bekannt bis dahin. Ja, also ich war wirklich so, hä? Es gibt 2? Aber wer war jetzt zuerst da? Das ist die erste Frage. Und in meinem kindlichen Kopf ist natürlich Roger Moore zuerst da, weil den habe ich ja zuerst gesehen, was denn sonst? Ja, so, und dann habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen.
Ja.
Dadurch, dass ich jeden Samstag einen Bond-Film aufgenommen habe und die restlichen 6 Tage der Woche habe ich, glaube ich, denselben Film jeden Tag gesehen.
Oh, Mann,
das war wirklich, das war so Phase, wir hatten ja nichts, es gab ja noch kein Internet und so. Und der Videorekorder war halt mein Gateway zur Welt da draußen, um andere Geschichten zu erfahren. Und damit kam dann natürlich das Interesse für Filme, weil welcher Bond war jetzt zuerst da? Wie finde ich das jetzt raus? Ich gucke in eine Fernsehzeitschrift. Ich gucke einfach nach, welcher Film war denn zuerst? Das Jahr steht ja dabei. Und dann stehen auch Kurzfassungen, also so kurze Zusammenfassungen von Filmen stehen da ja auch drin, nicht nur von den Bond-Filmen. Und da hat meine Leidenschaft für Filme angefangen, weil ich angefangen habe, unglaublich viel aufzunehmen, was mir die Fernsehzeitschrift, die nur bei der Zeitung noch so mit dabei lag, so als Beilage, mir so erzählt hat, was man sehen sollte. Wie zum Beispiel Pulp Fiction war so ein Ding. Das war schon Ende der 90er, da war schon ein bisschen älter, aber das war so, okay, dieser Film hat irgendwie die Goldene Palme gewonnen, der ist ja wegweisend, den sollte man gesehen haben, okay, den nehme ich auf. Und da weiß ich auch noch, das ist so einer der größeren nächsten Steps, die so mindblowing für mich waren.
Star Wars.
So einen Film habe ich noch nie gesehen. Nee. Star Wars war natürlich auch so ein Film. Wobei ich Star Wars für meine Jugend, glaube ich, relativ spät sogar noch gesehen habe. Da gab es andere mindblowing Momente, die so aus der Filmliebhaber-Sicht, glaube ich, wichtiger waren. Weil Star Wars ist etwas, das ist eh unausweichlich. Früher oder später siehst du Star Wars. Zum Glück habe ich es nicht zu spät gesehen, weil so habe ich noch die Magie einfach natürlich gelebt und geliebt. Ja, also das ist diese Sozialisierung, du hast recht, diese Flucht in andere Welten. Das ist auch natürlich so ein unglaublicher Safe Space. Und ich glaube, diesen Safe Space brauchst du. Es gibt zwei Dinge, die mich in Bezug auf Drogensucht, als jemand, der nicht drogensüchtig war, nie, also wirklich geprägt haben. Zwei Gedanken, die mich geprägt haben. Der eine ist, als ich einem Bekannten angeboten habe, ihm ein Bier mitzubringen, hat er mir gesagt, nee, ich bin Alkoholiker. Und da war ich total schockiert, weil ich bin sozialisiert mit Soap Operas, die meine Mutter schaut. Weißt du, hast du eine ganz klare Vorstellung, wie Drogensucht aussieht. Mhm. Und warum ist er jetzt nicht schwitzend in der Ecke oder trinkt es heimlich oder was auch? Warum sagt er mir das so nonchalant, dass er Alkoholiker ist? Und dann hat mir der Michael erklärt, dass man immer Alkoholiker ist, dass das einen nie verlassen wird. Und es ist auch wichtig, das zu artikulieren, weil das verfestigt dann sich mehr an ihm. Er hat diese Sucht nie überwunden, sondern läuft immer Gefahr, dass er rückfällig wird, weil er ist für den Rest seines Lebens Alkoholiker. Fertig. Auch wenn er seit 5 Jahren nichts getrunken hat. Mhm. Und das ist so etwas, dieser Gedanke hat mich erstmal nicht losgelassen.
Wie alt warst du da, Marco? Dass die
Sucht immer da ist. Ich muss 24 gewesen sein ungefähr, also schon ein gutes Stück älter. Aber das war so eine persönliche Konfrontation, die ich nie sonst erlebt habe. Wie gesagt, ich komme vom Dorf, wenn da jemand Alkoholiker ist, verheimlicht er das, aber jeder weiß es. So, das ist so die Sozialisierung, die ich bisher hatte. Und bei ihm hatte ich das nicht mal geahnt. Und dass er so offen damit umgehen, war so eye-opening, augenöffnend. Das war das eine. Das andere ist aber, und das ist ein Video, das gibt's nicht mehr auf YouTube, aus Gründen, weil es eben nicht so valide ist, wie es sein sollte, aber es ist zumindest ein interessanter Gedankenanstoß. Ihr kennt es garantiert. Vom größten deutschen YouTube-Kanal, kurz gesagt, das Video über Drogensucht und dieses berühmte Mäuse-Experiment oder Rattenexperiment war es, glaube ich.
Ah ja, mit dem Heroin und dem Zucker? Das mit dem Zucker?
Mit dem Wasser halt und dem Heroin ist da, glaube ich, drin. Ne?
Okay.
Ja, also dass man zwei Testgruppen von Mäusen, mal in einer wissenschaftlichen Studie.
Ich kenne das mit drei Behältern, mit Wasser,
mit Heroin. Drei Behältern.
Ja, aber erzähl du, wie du es wahrgenommen hast. Ich glaube, da gibt es mehrere von diesen Mäusesachen.
Vielleicht gibt es auch mehrere. Ja. Naja, also die Konklusion ist halt die wichtige, die bei mir hängen geblieben ist. Nämlich, dass natürlich, und deswegen haben sie aber runtergenommen, weil das wird runtergespielt in dem Video und da gibt es andere Studien dazu, die das widerlegen, deswegen haben sie wieder runtergenommen. Ja. Aber natürlich spielt das soziale Umfeld eine wesentliche Rolle. Substanzen spielen natürlich eine super große Rolle für die körperliche Abhängigkeit. Mhm. Aber bei vielen Drogen kannst du ja relativ schnell sogar, schneller als man denkt, körperlich entgiften. Aber die Sucht ist ja noch da.
Ja.
Die Sucht ist eine psychische und die wird bedingt auch dadurch, wie dein Umfeld ist und wie es dir geht.
Ja, auf jeden
Fall. Jetzt Bezug zu nehmen auf dieses, haben wir diese Safe Spaces, Beschäftigungen, Leidenschaften.
Ja.
Wenn das eine schon mal wegfällt, wenn das soziale Umfeld wegfällt, wenn man dann noch diesen Drogen ausgesetzt ist, dann hat man ein Problem.
Dann kann es kompliziert werden, ja.
Durch die Drogen verliert man natürlich alles. Aber dann ist das ja die Abwärtsspirale, die ja nicht mehr aufhaltbar ist.
Absolut.
Weil dann hast du auf einmal das, was dich auffangen könnte, ist nicht da.
Genau, das ist ein Aspekt, muss man immer dazu sagen. Das ist natürlich oft, also es ist ein bisschen komplizierter als das, aber man kann natürlich, es darauf runterbrechen, natürlich, ne, klar. Es ist halt immer bei jedem individuell. Es gibt auch Leute, die haben dieses, das soziale Feld und können trotzdem die Spirale gehen, aber um das zu vereinfachen, finde ich das valide. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie bist du mit Alkohol in Kontakt gekommen und wie gehst du damit um? Und ja, war das für dich am Anfang eine Droge?
Nee, gar nicht. Weil das ist so typisch Dorf. Das ist so das, das Ländliche. Es gehört schon fast zum Erwachsenenritus. Also man ist quasi, also es gibt so zwei Riten in ländlichen Gebieten in Deutschland, meiner Erfahrung nach, zwei Riten, die das Erwachsensein markieren. Das eine ist der Führerschein. Wenn du mit 18 keinen Führerschein hast, wirst du nicht als Erwachsener wahrgenommen. Das ist mir bei Leuten aufgefallen, die ihn sehr viel später gemacht haben, dass die, wenn man über sie geredet hat, hat man über wie Kinder geredet, nicht über Erwachsene. In dem Moment, wo du einen Job hast und ein Auto hast und rausfahren musst, um zu arbeiten, in dem Moment wirst du erst als Erwachsener wahrgenommen. Also der Führerschein, die bestandene Führerscheinprüfung ist, wie ein Speer in die Hand drücken, rausgehen, Mammut erlegen und wieder zurückkommen ins Dorf. Dann bist du erwachsen. Vorher nicht. Ja? Und das andere ist der Alkohol. Das ist halt so etwas, das ist so typisch deutsch eigentlich, weil in unserer deutschen Gesellschaft ist halt dieses Alkoholtrinken komplett akzeptiert und ist auch kein Problem. Und wenn ich daran zurückdenke, ich glaube, ich habe mit 12, ziemlich sicher, auf dem Geburtstag von einem Freund mit 12 zum ersten Mal Alkohol getrunken. Da fühlten wir uns alle halbstark und cool, dass wir das mal gemacht haben. Und so ein Jahr später waren wir noch cooler, weil wir noch mehr getrunken haben und so. Und ich glaube, ich habe mit 16 rum, habe ich, ich würde nicht sagen Kummersaufen dazu, ich weil das macht man nur mit harten Sachen, ne?
Dieses, viel konsumiert, okay, kann man sagen.
Ich trinke so viel, dass ich Gedächtnislücken kriege. Ich trinke so viel, dass ich
habt ihr das absichtlich gemacht?
Kotzen könnte.
Also habt ihr es euch vorgenommen?
Glaub, ja, krass. Ich würde sagen, ja. Also es ist schon so, also man wusste, man trinkt viel. Man will nicht so viel trinken, bis man kotzt, aber es passiert.
Wahnsinn,
das ist das kalkulierte Risiko eigentlich. Und das ist ja relativ normal, weil so viel anderes gibt's ja nicht mehr zu erleben. Ich kann mich nicht nur noch mit dem Videorekorder beschäftigen, wenn ich da, als ich das Alter erreicht habe, ne? Ich fand das damals gar nicht so schlimm. Ja, dann ist das halt so, es gehört so, ja.
Gehört also es gehörte dazu, egal was ihr gemacht habt und in eurer Peer Group, aber im Alter.
Schon, also ich will das jetzt nicht sehr auf meine Freunde selber noch ausweiten, und ich hatte zum Glück einen Freundeskreis, in dem man nichts Schlimmes dann auch gemacht hat. Also ich glaube, wenn man nochmal anders sozialisiert, dass man nochmal die falschen Freunde wahrscheinlich auch hat, dann macht man, da hätte ich in diesen Situationen wahrscheinlich sehr viel schlimme Dinge getan, weil ich war schon relativ unzurechnungsfähig. Ich bin zum Beispiel Nichtraucher. Aber wenn ich morgens aufgewacht bin, dann so, warum rieche ich meine Finger so nach Zigaretten? Und dann erzählen mir meine Freunde, du hast mir die ganze Packung weggeraucht. Ich so, was? Wo kommt das denn her? Also so da vielleicht so dieses, jetzt bin ich cool, jetzt rauche ich auch noch Zigaretten oder so. Ja. Also, dieses Anschlusssuchen hat natürlich auch alles mit Alkohol zu tun. Das war schon ein Teil meiner Kindheit. Mhm. Und erst so mit Mitte 20 habe ich erst wirklich für mich so einen harten Schnitt gemacht und gesagt, ich will einfach nicht mehr am nächsten Tag nicht wissen, was ich getan habe über einen Zeitraum von 1-2 Stunden. Es ist ganz komisch, es hat auch immer mit Aufarbeitung zu tun. Ne? Man muss dann Leute fragen, so, was haben wir eigentlich gemacht? Ich möchte nicht mehr an irgendwelchen Orten zu Bewusstsein kommen, wo ich vorher nicht, also was nicht mein Ziel war. Ne? Und auch dieses Übergeben. Also ich bin jetzt seit über 10 Jahren speifrei, wenn ich jetzt so zurückrechne.
Was frei? Also, ich habe es gerade nicht verstanden.
Kurz speifrei.
Speifrei.
So, also ich habe mich übergeben müssen, weil ich wirklich mir diese Grenze einfach gesetzt habe. Ich bin dem Alkohol nicht abgeneigt. Ich habe hier und da einen Whisky zu Hause, aber ich trinke nur in Gesellschaft und ich trinke nicht mehr übermäßig und auch nicht zu viel. Also weil ich auch weiß, wofür brauche ich es dann? Um eine gute Zeit zu haben, brauche ich es nicht unbedingt. Weil ich stehe mich auch so gut mit Leuten. So ein Whisky-Tasting finde ich auch mal sehr lustig. Aber dieses wirklich sich reinsteigern und auch das Ziel zu haben, heute trinke ich was, heute bin ich betrunken, das habe ich gar nicht mehr. Und zum Glück bin ich jetzt in einem Alter angekommen, auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich weiß, wo meine Grenze ist, wo ich weiß, egal was jemand im Suff zu dir sagt und dass er dir noch was zu trinken anbieten will, ich sage einfach nein und trink Wasser. um keinen Kater am nächsten Tag
das
zu haben.
Das hört sich sehr gesund an, Marco.
Ja, das ist, aber das hat auch damit zu tun, ne, dass ich meine.
Also gesund
Zeit
im Sinne von Achtsamkeit, meine ich.
Ja, genau.
Aber John hatte eine Frage.
Ich würde kurz fragen.
Dich muss man ja auch unterbrechen, sonst. Wir reden alle sehr gerne, das ist sehr sympathisch übrigens.
Also ich würde fragen, inwiefern du glaubst, dass das zum Beispiel jetzt die Darstellung von Alkohol, ich habe jetzt zum Beispiel eben so ein bisschen an Hangover gedacht, ja, jetzt gar nicht um speziell über Hangover zu reden, sondern weil es natürlich vom Namen her sozusagen in die Thematik passt, ne? Inwiefern glaubst du, dass Filme, Werbungen und auch Musikvideos da in ihrer Darstellung dieser gesamten Thematik, ja, und Feiern, bla, whatever, ich habe jetzt auch an American Pie gedacht und so, inwiefern glaubst du, hat es tatsächlich einen Einfluss auf Heranwachsende und junge Erwachsene in genau dieser Phase, die du eben beschrieben hast? Glaubst du, dass das häufig dazu kommt, dass sowas, das ist jetzt überspitzt dargestellt, aber sozusagen wie Szenen nachgefeiert, also dass man inspiriert wird durch Filme, Werbung und solche Dinge? Glaubst du, es hat einen echten Einfluss auf die Gesellschaft? Weil du kennst ja wahrscheinlich viel Content zu diesem Thema, also du kennst ja viele Filme wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Und es gibt ja eine Menge. Ich kann es nämlich sehr schwer einschätzen. Ich kann jetzt zu Musikvideos und sowas was sagen, aber wie sieht denn das in deiner Meinung nach aus bei Filmen und Werbung?
Also ich glaube, es macht definitiv einen Einfluss. Wenn es nicht so wäre, gäbe es nicht die Werbung dazu. Wenn es keinen Einfluss hätte, das ist der einfache Rückschluss daraus. Ja. Wenn ich auf mich selber schaue, warum habe ich das im Suff? Also wenn ich nicht mehr ganz bei zurechnungsfähig war, wieso habe ich denn da geraucht? Ja. Ich als Filmenthusiast, das sieht ja cool aus und James Bond raucht ja eigentlich auch. Der hat ja erst mit Pierce Brosnan da aufgehört, wieder zu rauchen.
Stimmt, ja.
Die Gesellschaft hat sich so Mitte der 90er, was Darstellung von Zigaretten angeht, im Film und Fernsehen, hat sich ja da so ein bisschen positioniert.
Wobei
und
dann da auch wieder eine Rückbewegung ist. Ich habe das Gefühl, ich glaube, es wird aber wieder mehr geraucht tatsächlich in den letzten Jahren. Aber
ist nur so ein bisschen. Ich glaube, bei so Retro-Sachen,
ja.
Aber es wird nicht mehr so cool dargestellt.
Stimmt.
Weißt du, John McClane, der barfüßig einem Terroristen die Zigaretten abnimmt und sich dann erstmal eine Zigarette ansteckt, das ist was anderes, als selbst wenn sie in Mad Men da sitzen, zwar in ihren coolen Anzügen, aber offensichtlich böse Dinge beschließen. Aber sie haben ja da die Werbung quasi für die Zigarettenmarke festgemacht, it's toasted. Also die Darstellung von Zigaretten, es ist eher so ein Relikt der Vergangenheit jetzt in der Darstellung von Film und Fernsehen. Und ich glaube, das macht auch was, weil die Anzahl der rauchenden Kinder hat ja extrem abgenommen im Verhältnis zu vor 10 Jahren, im Verhältnis zu den 10 Jahren davor. Es wird auch leider ein bisschen ersetzt durch Vaporizing. Also, dass das die neue Modedroge ist.
Aber passiert aber das zumindest auch im Zigaretten Film und so? Sind weg.
Im Film wird das nicht gewaped. Im Film wird gar nicht gewaped. Nee. Aber das ist eine Riesenthematik mit dem Vapen. Aber ja, lass uns doch mal kurz, weil das schließt daran an, glaube ich. Ein Film, das war eine sehr gute Frage von John. Ich finde, ein Film, den wir als Jugendliche geschaut haben, Pulp Fiction, den fanden wir super cool. Wir haben ihn 1000 Mal gesehen, wirklich 100.000 Male. Nee, das wäre zu viel, aber ich habe ihn dreistellig gesehen, hoch dreistellig. Und Darüber habe ich auch mit John gestern ein bisschen geredet in der Vorbereitung. In dem Film wird ja Heroinkonsum dargestellt. Ich glaube, da wird auch Cannabis konsumiert. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, wo ich ihn 100 Mal gesehen habe, weil ich finde, das ist ein Film, unabhängig jetzt der eigentlichen Story, aber die Thematik von Substanzen ist integriert, aber wir haben ihn damals. Es gab andere Filme, die haben wir natürlich aus jugendlicher Naivität abgefeiert, weil dort zum Beispiel Cannabis konsumiert wurde. Das fanden wir dann deswegen cool. Mhm. Aber Pulp Fiction haben wir nie abgefeiert, weil dort Drogen konsumiert sind. Mhm. Was ich sagen will, ich persönlich finde, das ist ein Film, wo die Thematik integriert ist, aber es ist nicht so, dass sie dort verherrlicht, abgefeiert wird, sondern es ist Teil der Geschichte und auch tatsächlich regt es ja auch zum Nachregen an, denn Uma Thurman stirbt fast. Wenn John Travolta dort Heroin nimmt, bevor die diesen berühmten Tanz machen, das darf man ja mal vergessen, dieser Tanz, da sind die ja beide total, wie wir heutzutage sagen, mega intoxikiert. Ich habe das nie in meiner Jugend und auch jetzt, wenn ich ihn heute sehe, für mich wirkt es nicht verklärend und auch gerade für mich als Betroffener kann ich diesen Film gucken, ohne dass er Suchtdruck oder schlechte Gedanken auslöst, obwohl das schon die Substanzen dort ja auch ein kleiner Charakter sind. So. Wie hast du das jemals wahrgenommen für dich jetzt auch als Nicht-Betroffener?
Ich finde gerade Pulp Fiction natürlich ein super Beispiel, weil er zwei Dinge sehr gut macht. Das eine ist, anscheinend dieses Darstellen von dem Haiwerden ist natürlich, so wie es Tarantino filmt, die Musik, die er unterlegt, so wie es John Travolta spielt, diese Nahaufnahmen von dem Heroin, dieser High Point, dieser Verlauf, der wird halt gezeigt und nachvollziehbar gezeigt, auch für jemanden, also John Travolta zum Beispiel hat nie Heroin genommen. Er hat dafür recherchiert, er hat dafür mit Heroinsüchtigen gesprochen. Er wollte es natürlich nicht selber probieren, weil so viel Method Actor ist er dann auch nicht, dass er das macht. Aber er hat halt, wie ist denn dieses Gefühl, war so seine Frage. Und da hat ihm einer gesagt, und das hat er versucht zu spielen. Er hat selber, also wie kann man das Gefühl nachahmen? Zumindest so ein bisschen.
Ja.
Und da hat ihm einer gesagt, trink ein paar Tequila-Shots, also bis du so richtig angetrunken bist, und geh in einen warmen Swimmingpool. Und dann bist du bei diesem untersten Gefühl, wie sich das anfühlen könnte, Heroin zu nehmen. Also und so spielt er das. Deswegen sieht es so aus, als würde er eigentlich wie bekifft durch den Film laufen, weil er so slow ist und langsam und gediegen, und er fühlt sich wirklich so, als wäre er in diesem Pool, weil das konnte er nachmachen, so. Er konnte dann dieses Gefühl wenigstens nachspielen.
Die Shot-Idee mit dem Swimmingpool möchten wir trotzdem hier in Sucht und Süchtig nicht weiterempfehlen.
Ja, ohne die Shots, ist okay.
Ohne die Shots.
Entschuldige, ich kenn's ohne die Shots, ich kenn's unbetrunken, das zu machen, und dann kann ich mir wenigstens ein klein bisschen vorstellen.
Genau.
Ja, aber dieser Film transportiert halt so das Gefühl,
ja.
Aber, und das ist das Interessante, das war John Travoltas Analyse, die ich jetzt wieder gebe. Bewusst oder unbewusst hat Tarantino in diesem Story-Arc hat er den Verlauf eines Abends, in dem man eben Drogen nimmt, nachgestellt. Das ist die Dramaturgie.
Ja.
Er steigt high ein, er hat eine verdammt gute Zeit mit Uma Thurman, macht einen super Tanz, aber eigentlich gibt's da schon einen Bruch. Du guckst den Tanz und er ist ikonisch. Ne? Du guckst ihn, er ist ikonisch, ich guck ihn, er ist ikonisch. Jeder erkennt diesen Tanz, er ist ikonisch. Und sie gehen auch mit der Trophäe nach Hause.
Stimmt, die gewinnen
aber
ja auch.
Aber offensichtlich, eben nicht. Die haben nie gewonnen, die haben das Ding geklaut.
Ach so, stimmt.
Das ist schon der erste Bruch.
Stimmt.
Nicht ausgesprochen, aber es wird, glaube ich, im Radio oder so, ist das kurz zu hören, wenn man ganz genau hinhört, Gott, Moto. Ja, aber auch, es ist ja auch logisch, weil wir sind ja auch so ein bisschen verzaubert von dem Film und von diesem Gefühl des High-Seins und von dem Dialog davor. Mhm. Wenn du da jetzt im Publikum sitzen würdest und du würdest diese zwei offensichtlich unter Drogen stehenden Leute sehen, die barfüßig da eigentlich, und das ist ja auch das Lustige an dieser Szene, wir wissen doch, wie John Travolta tanzen kann seit Saturday Night Live, Saturday Night Fever.
Ja.
Wir wissen das doch. Und das da ist ja eine, hat ihm jemand bei der Beine abgehackt Version davon. Das ist ja nicht dasselbe, das, was John Travolta kann. Er ist ja wie Picasso. Er kann zwar klassisch malen, aber er malt bewusst wie ein Kind. Und so ist es hier mit Travolta und dem Tanzen. Er tanzt bewusst scheiße. Also im Verhältnis zu dem, wie er tanzen kann. Und das ist zwar ein ikonischer Moment, aber es ist nicht gut getanzt. Natürlich haben sie diesen Tanzwettbewerb nicht gewonnen. Aber da fängt sie dieser Bruch an, ne?
Ja.
Hier fangen sie an zu stehlen. Hier fangen sie an, sich selbst zu belügen. Und dann kommt natürlich dieser riesige Fall, dieser tiefste
der Absturz,
Fall dieser Figur.
Ne? Ja.
Der Absturz, der fast tot und in so eine Schockstarre geraten, die vorher gar nicht absehbar war.
Mhm.
Und zwar gibt es so einen Relief am Ende, weil doch noch irgendwie alles gut ist. Aber das ist etwas, das wollen beide nicht wiedererleben, und das war ganz schlimm. Und der Anfang war aber so promising. Und aus den beiden ist natürlich auch nie was geworden, wie wir ja wissen, durch den weiteren Verlauf des Films.
Ja. John, wie war denn für dich der Film als Jugendlicher?
Ich kann da gar nicht so super viel zu sagen. Ich finde Pulp Fiction einfach ein geiler Film. Ich hab den einfach so emotional abgespeichert als coole Musik, schöne Szenen einfach.
Als Drogenfilm?
Drogentechnisch habe ich dazu gar nicht so Erinnerungen. Also es ist für mich kein Drogenfilm.
Mhm.
Obwohl es ja eigentlich schon auch einer ist. Ja, es ist irgendwie so, wie Tarantino das halt schreibt, ist halt schon speziell. Also es ist, hab's nie abgespeichert als ein Film, wo es eigentlich um eine Konsumstory geht oder einen Konsumabend. Weiß nicht, dadurch, dass viele Szenen so, ja, im Prinzip schon so ikonisch sind oder halt so, also Pulp Fiction so ein besonderer Film ist, das überschattet halt die Thematik einfach so ein bisschen. Also mir fällt nur das Wort Kult sozusagen ein. Aber ich bin halt auch nicht so ein krasser Filmtyp, muss ich dazu sagen. Ich wurde auch nie so stark beeinflusst so durch Filme. Ja, oder weil ich einfach nie viel da geguckt habe, Hagen. Tut mir leid.
Alles gut. Wir machen so ein bisschen so ein Quick-Jumping, Marco. Ich weiß, ihr sprecht gerne 3 Stunden über ein Thema. Wir haben uns 3 Sachen vorbereitet und da gehen wir mal so ein bisschen durch. Wollen ein bisschen was anreißen. Und das Zweite ist natürlich, was wir kurz sprechen könnten, Breaking Bad, eine Serie, wo es um wo Crystal Meth quasi ein richtiger Protagonist ist, kann man schon fast auch sagen, im indirekten Sinne. Mhm. Bevor du kurz was sagen kannst, würde ich einleiten. Ich habe die Serie, glaube ich, 5-mal komplett gesehen. Und ich habe vor einem halben Jahr noch die nochmals beendet, also nochmal einen Durchlauf gehabt, dass, wenn man da, sag ich mal, dranbleibt, dauert das gar nicht so lange. Ja, ein paar Wochen oder so, also ein bisschen Pause dazwischen, dann ist man da wieder durch. Und ich habe mehrmals letzte Mal, also ich bin jetzt 2 Jahre abstinent und ich sehe mit jedem Mal, in dem ich sie jetzt sehe, auch gerade in der Abstinenz, sehe ich in Jesse Pinkman immer mehr ganz viel Teile von mir. Das ist, weil Jesse Pinkman, er geht in Rehabs, er macht Entzüge. Für mich persönlich ist Jesse Pinkman auf jeden Fall süchtig, abhängig. Also er nimmt verschiedene Drogen, sogar ja später auch Heroin und so weiter. Aber warum ich das nochmal betone, wenn ich in eine Selbsthilfegruppe gehe, wo ich niemanden kenne, und dann geht es, sitzt man im Kreis, es geht die Reihe um und man kann sich dann, wenn diejenigen ehrlich teilen, kann man sich mit sehr vielen Menschen, egal in welche Gruppe man geht, identifizieren, weil gewisse Teile immer ja ganz viele Parallelen haben. Also die Geschichte ist dann anders gelaufen, aber der Ursprung, warum es vielleicht richtig scheiße lief in dieser oder jenen Geschichte, liegt dann oft an der Abhängigkeitserkrankung, die einfach viele Symptome hat. Zum Beispiel Flucht, Gefühle betäuben und auch Lügen. Ja, Beschaffung ist ein Riesenthema. Man macht blöde Dinge, um Geld zu akquirieren, um dann die Droge zu kaufen. So. Und wenn ich Jesse sehe, oder jetzt auch wieder gesehen habe, den Charakter, nicht den Schauspieler, wirklich den Charakter in der Serie, dann habe ich ein paar Mal auch richtig geweint, denn ich habe immer, also ich sehe jetzt in Jesse noch viel krasser seine Verwandlung, den Kampf, den er kämpft. Jetzt unabhängig der ganzen Geschichte mal, sondern nur ihn und die Substanz, wenn ich das betrachte. Und da schaue ich natürlich total intensiv drauf, wenn ich diese Serie gucke. Ich finde total krass, wie er gerade am Anfang, wenn es jetzt kurz zu fassen, wie er in den ersten 2, 3 Staffeln, wie ganz eindeutig ist, und das ist sehr gut dargestellt von Vince Gilligan, richtig?
Der Creator, ja.
Genau, dass Jesse Substanzen konsumiert, um seine Gefühle zu regulieren. Ja, er kann ja mit ganz vielen Dingen nicht umgehen, dieser Kampf mit seinen Eltern, diese Anerkennung, das geht mir irgendwie ähnlich, ich habe eine Riesengeschichte, die sich da ähnelt, und ich wollte dich mal fragen, der die Serie auch liebt, das weiß ich, jetzt nur mal diesen Aspekt, wie war das für dich, so jemanden zu sehen, der auch Substanzen so ausgeliefert ist?
Ich fand einen der besten und bezeichnendsten Momente von Breaking Bad ist dieser Zusammenschnitt, wie sein Leben gerade ist. Also, dass er den ganzen Tag arbeitet, damit unheimlich viel Geld verdient und diese Freizeit nur nutzt, um sich diese Freunde zu kaufen und Drogen zu nehmen.
Ah, das ist, nachdem er sein Haus gekauft und renoviert hat, ne?
Genau.
Ja.
Ich meine, das ist der Vorteil, wenn man im Studio dreht. Man kann eine Kamera dahin bringen, wo sie normalerweise nicht hin könnte. Fast wie eine Überwachungskamera guckt sie von oben drauf und zeigt nur den Raum. Und wie er da drin auch versinkt unter diesen Menschen, die eigentlich
das waren krasse Szenen,
genau das falsche soziale Umfeld sind.
Ja.
Und da muss ich dann im Nachhinein dran denken, als ich ihm dieses Video von Kurz gesagt gesehen habe, wie sehr diese unmittelbare Gesellschaft, die er hatte, das alles auch mit beeinflusst hat natürlich. Er hatte auch noch die Mittel, sie sich zu kaufen, sich diese Freunde, diese falschen Freunde zu kaufen. Mhm. Und dann darin unterzugehen, das war ja eine Spirale. Das war eine besonders schlimme Spirale in dem Moment zumindest, in dieser Phase seines Lebens, weil er war ein funktionierender Junkie. Mhm. Also seine finanziellen Möglichkeiten waren so hoch wie nie. Er hat ein eigenes Haus gehabt und er hat aber einigermaßen funktioniert. Mhm. Aber er war der unglücklichste Mensch in dieser gesamten Serie.
Ja, Wahnsinn, ne?
Es hat ihn einfach nicht weitergebracht. Ich glaube, deswegen war es auch so wichtig, dass Breaking Bad diese Spin-Off-Serie gekriegt hat. Mhm. Nicht Spin-Off-Serie, also Spin-Off-Serie ist natürlich Better Call Saul, aber ich meine den Spin-Off-Film.
Ja.
Nur mit ihm.
Ah,
der ist
Ende,
ja eher umstritten. Also El Camino.
Mhm. Ich fand's gut. Ja.
Ich fand's gut und ich fand's vor allem auch deswegen gut, weil die Figur es ja verdient hat.
Ja.
Er ist ja das Herz dieser Serie gewesen. In einer Serie voller Unsympathen. Ja, du hast faszinierende, stimmt, charismatische Figuren, aber eigentlich ist ja jeder unsympathisch und macht extrem unsympathische Dinge. Und er ist der eine, den halt auch die Drogensucht einfach dahin geführt hat.
Ja.
Und der am meisten bereut. Breaking Bad ist ja so eine Serie, Es gibt so ein wunderbares Buch darüber. Ich habe das noch nicht mal gelesen, ich habe aber einen sehr guten Artikel darüber gelesen. Das Buch heißt Difficult Man. Und so könnte man das Genre beschreiben. Das ist gegründet, das basiert auf Sopranos. Das ist ja Ende der 90er erschienen. Das war eine HBO-Serie. Ist meiner Meinung nach die immer noch beste Serie aller Zeiten.
Die ich noch nie gesehen habe.
Ich habe
Sopranos noch nicht gesehen. Ich heb's mir noch auf.
Ich habe sogar ich schon mal dann, angefangen.
Ich habe das schon ganz oft gehört, natürlich gerade von euch auch in den Sendungen. Ich habe es noch nie gesehen. Es ist so ein Diamant, was ich mir noch aufhebe für die einsame Insel und dann nehme ich es mit.
Aber John, du hast angefangen und warst wahrscheinlich enttäuscht, dass es doch sehr 90er ist und nicht ganz
Ich bin, einfach nicht so ein Film- und Serientyp. Das liegt einfach nur daran. Okay. Also ich liebe halt Geschichten auch, aber ich liebe halt das Medium Bücher total und Hörbücher. Und das ist halt mehr meins, aber umso interessanter ist es für mich hier auch mal, also hier so dabei zu sein. Ich werde immer kurze Frage zu Breaking Bad. Wie, also weiß man denn, wie der Einfluss von Breaking Bad war? Gab es da daraufhin eine Meth-Welle in irgendeiner Form? Man weiß ja teilweise von Liedern, dass danach bestimmte Substanzen deutlich mehr verkauft werden, wenn die thematisiert werden. Breaking Bad, ich habe gehört,
es gab, glaube ich, schon auch Kritik für viele also ich habe jetzt gerade am Anfang über Jesse geredet, ne, wie sehr, wie gut ich finde, wie er geschrieben ist und auch wie einfach die Sucht dargestellt wird. Da reden wir gleich nochmal im zweiten Beispiel drüber, wie Sucht dargestellt wird, was noch ganz kurz. Aber es gab, Marco, ja auch viel Kritik für die glorifizierenden Szenen, wenn Walter und Jesse die Droge produzieren, die ja schon oft, das ist so cool gefilmt, durch damals für mich, ich dachte so, man schaut in Breaking Bad oft durch Gegenstände durch, die eigentlich nicht transparent sind, ja. Okay. Du hast einen Tisch, der ist aus Beton. Du siehst du siehst in einem Topshot oder in einem Overshoulder, dass da ist eine konkrete Fläche. Und dann kannst du trotzdem durchgucken, wenn die ein Blatt drauflegen, Und das ist eigentlich, weiß nicht, wo das vorher schon mal so oft eingesetzt wurde. Ja. Und auch die Angles und Timelapses und so. Und wie die Drogen produziert haben, Marco, das sah schon oft aus heutiger Sicht, also das sieht schon sehr cool aus und ich glaube, da gab es Kritik, ne?
Ja, es sieht ja cool aus, das ist aber bewusst falsch dargestellt. Sie haben genau gewusst, das herzustellen ist ja gar nicht so schwer, deswegen haben sie die Vorgänge falsch dargestellt, damit es nicht so leicht nachgestellt werden kann. Aber natürlich hatte das einen Einfluss. Also was passiert ist, ich weiß nicht, ob mehr verkauft wurde, aber was passiert ist, dass Drogenhändler angefangen haben, ihr Meth blau zu färben. Um dieses Reine aus Breaking Bad nachzustellen. Aber mehr als das weiß ich nicht. Das Ding ist halt, darauf wollte ich hinaus mit diesem Difficult Man-Vergleich. Ich glaube nicht, dass es so sehr verführt. Ich glaube, dass es eher noch warnt, aber vor allem uns Einblick in den Kopf von Kriminellen gibt, ohne sie per se nur zu verteufeln, sondern es sind ja sympathische Figuren. Es sind halt Menschen, na, die halt böse Dinge tun. Also das ist die Idee hinter Sopranos. Du hast einen Mann mittleren Alters, der Familienvater ist, der nach außen hin einen ordentlichen Beruf nachgeht, aber in Wirklichkeit ein schlimmer Verbrecher ist. Aber du magst den irgendwie. Du findest ihn irgendwie faszinierend und du kannst ihm selbst die schlimmsten Dinge verzeihen. Gleichzeitig schockiert es dich immer wieder, was du siehst. Das war Sopranos. Das hat Sopranos auch. Es gibt auch, ich glaube, das ist die sechste Folge oder so dieser ersten Staffel, die diesen Bruch perfekt darstellt, indem er etwas wirklich Unverzeihliches tut. Das hat bis dahin im amerikanischen Fernsehen noch nie jemand getan. Streng genommen wahrscheinlich bis heute nicht, weil das war ja Pay-TV. Das war ja ein bisschen weggesperrt. Das war aber auch die Freiheit, die sie dann hatten als erste Serie ihrer Art, dass Leute dafür Geld ausgegeben haben, in einer Serie nur für Erwachsene zu gucken. Und das hat ihnen so viel Freiheit gegeben, zu erzählen, was sie wollen. Das haben sie 6 Staffeln lang getan und haben damit den ganzen Serienkosmos umgewälzt.
Ja, ich muss es schauen.
Weil dann ist erst das möglich gewesen, was wir jetzt sehen. Ja, also sowas wie Mad Men oder sowas wie Breaking Bad, Better Call Saul, all diese Serien, House of Cards, gäbe es ohne Sopranos gar nicht. Das ist so der Nullpunkt der Serienlandschaft. Dieser Kopf, dieser Blick in den Kopf hinein. Ich finde schon, dass das unsere Wahrnehmung verändert. Auch wenn Breaking Bad selber Drogen, also Drogen, ihre Auswirkungen, was sie mit den Menschen machen, spielt ja eigentlich nur in den ersten 2, vielleicht 3 Staffeln eine Rolle.
Ja.
Und dann ja in Wirklichkeit nicht mehr, weil dann geht es nur noch um das organisierte Verbrechen selbst und das Geld angehäuft wird.
Ja, aber bei Jesse bleibt das Thema. Also aus meiner Sicht sein Struggle damit, du hast recht, es wird nicht mehr groß, aber es schwingt immer Also ich fühle von er vom Anfang bis zum Ende mit ihm mit als quasi, also ich und er sitzen im gleichen Boot, ja, das
Und du hast es ja.
Es ist ein Recovery-Prozess, könnte man sagen, oder? Alles, was darüber hinausläuft, ist seine Recovery eigentlich. Auch, auch weil er eine Familie sucht und findet.
Absolut.
Und alles, was mit der passiert, ist das, was ihn überhaupt zurück zum Verbrechen treibt.
Absolut, das sind diese Wellenbewegungen auch, ja. Man merkt, wie er will, wie er sucht, wie er kämpft und, aber man, was auch super gezeigt ist, die kleinsten Ablenkungen, sei es, wenn wieder irgendein Kumpel von ihm vorbeikommt oder da, oder irgendwas passiert, was ihm kränkt. Es ist immer, für ihn ist immer die Substanz die Lösung.
Ja. Hast du denn mal konsumiert zu Breaking Bad?
Huh? Nein. Also es hat mich tatsächlich auch nie, als ich noch konsumiert habe, also als ich so viel konsumiert habe, die letzten 6 Jahre meines Konsums, Entschuldigung, dann wenn ich runterkam oder cleanere Tage hatte dazwischen, gab es auch Phasen, wo ich Breaking Bad geguckt habe, weil es dann irgendwie da neu war oder ich das zum zweiten Mal geguckt habe oder dritten.
Aber du warst dadurch nie
inspiriert. Das war dann eher auch eine Art Safe Space, so wie Stromberg oder The Office. Mhm. Okay. Das sind so Serien für mich. Gerade The Office und Stromberg, das ist was, wo wir eingangs über Podcasts geredet haben. Ja. Wenn ich The Office und Stromberg gucke, gerade die beiden, dann ist der gleiche Safe Space. Also das mache ich mir tatsächlich auch öfter an. Und Breaking Bad war teilweise auch ein Safe Space, einfach weil ich gerne, und nicht weil Walter und Jesse Drogen produziert haben, sondern weil ich habe dann auch extra die Folgen angemacht, wo die beiden in einer Buddy-Beziehung sind. Mhm. Über die Witze des anderen lachen, sich helfen, unterstützen, das gibt es ja alles, diese Entwicklung auch. Mhm. Das sind tatsächlich fast mit meinen Lieblingsserien. Mhm. Nicht die Folgen, meine ich, Entschuldigung, nicht die, wo die sich streiten, sondern oder auch fast umbringen wollen, sondern wo sie sich annähern. Und auch, es gibt die Szene, die wirst du kennen, Marco, die Serie, wo die in der Wüste stranden und die Batterie aufladen müssen. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen, ja. Weil dort auch beide teilen. Also Walter teilt dann seinen Krebs oder ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, da teilt Jesse teilt was. Und das ist dann quasi, diese Folge ist auch im Grunde Therapie für beide.
Also ich hab so ein bisschen das Gefühl, wo ich eine krasse Gefahr sehe, sind einfach Charaktere, die so eine Faszination haben, ja, so einen Zauber haben, auch wie du vorhin sagtest, dem man auch Dinge verzeiht, die eigentlich man nicht verzeihen würde, ne, weil es ja immer alles gut geschrieben ist. Und wenn da dann natürlich aber nochmal drauf Dinge kombiniert werden, die auch so eine Faszination haben, wie zum Beispiel Drogen, haben ja eine krasse Faszination, ne, auch gerade für Jugendliche, so alles darum ist ja irgendwie interessant, ja, auch Negatives. Und ich glaube, dass sehr aufgepasst werden muss, wie man solche Dinge zeigt, wie man genau damit umgeht, weil ich glaube, es wird ein bisschen unterschätzt, wie viel Zauber, böser Zauber auch so dahinter steckt. Also es muss gar nicht positiv gezeigt werden, um in eine Richtung zu drücken, die in Richtung Drogen geht zum Beispiel. Und ich glaube,
ich finde schon sehr negativ, wie diese Sachen das zeigen.
Ja, so ganz allgemein, jetzt gar nicht nur auf Breaking Bad, sondern so, weil ich das Gefühl habe, so, dass da halt eine Gefahr besteht. Also immer wenn man Drogen zeigt, muss man sehr, sehr, also oder halt die Thematik, muss man sehr aufpassen, weil ich glaube, es ist kritischer und löst schneller Gefühle aus, als man vielleicht als jemand meint, der mit Drogen nichts am Hut hat.
Grundsätzlich hast du recht, vor allem wenn man nur die positive Seite zeigen würde. Deswegen mag ich ja diese Ambivalenz in Pulp Fiction. Du hast das High gezeigt, aber du hast auch das Low gezeigt. Ja. Und bei sowas wie Breaking Bad, selbst wenn es nicht mehr um Drogen primär geht, also was wir ja schon gesagt haben, dieser Recovery-Prozess von Jesse, dieser lange Weg, den er als Herz dieser Serie gehen muss, bis er wieder zu sich selbst finden darf. Und selbst da hat er sehr viel verloren bis dahin. Ich glaube, das ist wichtig, dass das so in dieser Gänze gezeigt wird. Es gibt auch bei Sopranos eine unglaublich sympathische und wichtige Figur. Das ist der Neffe von Tony Soprano, Christopher. Und Christopher ist die ganze Serie über durchgehend drogensüchtig.
Alright.
Und mal ist er der funktionierende Junkie und mal...
Junkie hören wir hier nicht so gerne, Marco.
Ach so, Entschuldigung.
Abhängige.
Das wusste ich nicht.
Alles gut.
Mal ist er der funktionierende Abhängige und mal ist das natürlich nicht. Und da, wenn er es nicht ist, dann bricht sehr vieles auseinander. In der Familie, bei ihm selbst. Auch seine Ambition, dass er eigentlich Filmemacher sein möchte, aber er ist halt Mafiosi. Also wie man das irgendwie zusammenbringen kann. Er ist eigentlich eine der sympathischen Leitfiguren und gleichzeitig so das größte Testament dafür, wo dich das aber hinführt. Und gerade wenn er eine soziale Umgebung hat, die das enabled. ja, dieser ganze Weg ist, führt eher zu einer Art Abschreckung, würde ich sagen. Aber da kann ich nur für mich selbst sprechen.
Wir müssen uns Sopranos angucken.
Wir bleiben ja eh alle hier. Es ist ja immer alles individuell.
Es ist ja immer noch die beste Serie der Welt.
Ich glaube, ich starte demnächst. Jetzt sind wir schon kurz vor Ende der Zeit, Marco. Aber ich weiß, lade dich gerne halb mir nochmal ein, natürlich. Aber du hast ausgerechnet, also wir haben zusammen gesagt, wir wollten auch kurz über Dopesick sprechen. Mhm. Das wird jetzt wahrscheinlich zu kurz, aber das ist mir trotzdem sehr, sehr wichtig. Denn erstmal ist das eine Empfehlung, die ich rausgeben möchte. Ich habe die Serie vor kurzem erst zu Ende geguckt. Dort geht es um die Amphetamin, um die Opiumkrise in den USA, ausgelöst von einem Pharmaunternehmen, was ein Medikament rausgebracht hat und es auch beworben hat, als es macht nicht abhängig. Das ist die große Story. Aber was ich sagen möchte dazu: Dopesick, erstmal eine gute Empfehlung, für mich eine sehr gute Serie. Und darum möchte ich darüber kurz sprechen, in 5 Minuten. Ich habe noch nie, jetzt unabhängig von Jesse in Breaking Bad, weil es hier nochmal ganz anders, wir lernen einen Charakter kennen, der nicht süchtig ist, er wird abhängig, er tut Dinge, die er 3 Monate vorher niemals im Leben daran gedacht hätte, sie zu tun. Und wir sind hautnah dabei. Ich rede jetzt nur von der Entwicklung des von Michael Keaton gespielten Arztes, der am Anfang das verschreibt, dann selber nimmt, den Patienten das absetzt, die Tabletten hortet. Ich habe, als ich das gesehen habe, meine Krankheit noch nie, wirklich, das meine ich todernst, noch nie so gut auf der Leinwand dargestellt gesehen. Das, was ich habe, und man kann dort live quasi, wenn man die Serie guckt, mitverfolgen, wie aus jemandem, der nichts damit zu tun hat, ein Abhängiger werden kann. Das möchte ich erstmal mit euch allen teilen, dass, wenn ihr da euch stark genug fühlt, sowas zu schauen. Mich hat das sehr, sehr berührt und sehr viel nochmal auch über mich gezeigt, aber auch Marco, du als Filmenthusiast hast die Serie jetzt geschaut. Für uns, Dankeschön.
Danke für den Tipp.
Ja, wie war das für dich, das zu sehen? Das würde mich jetzt doch wirklich interessieren, diese Entwicklung, und wie fandst du das, ja?
Es wirkte alles sehr realistisch und glaubhaft, und gerade weil das ja eine Verfilmung von einem Sachbuch ist, aber in der fiktionalisierten Form, also dass man einzelne Erzählstränge hat, das ist ja keine Doku, sondern das einzelne Erzählstränge, die wichtigsten Eckpunkte dieser Geschichte aufgreifen. Einmal die Sackler-Familie, die das verursacht hat, denen das Pharma-Unternehmen gehörte, Purdue Pharma.
Ja.
Diese Seite, die ein bisschen Succession-Light ist quasi. Dann hast du die Seite der ermittelnden Anwälte und du hast die Seite der betroffenen Menschen in diesen kleinen Ortschaften, in diesen Minengebieten.
Die auf einmal
dazu gehört eben auch der Arzt. Ja,
die auf einmal dieses Medikament bekommen, ne?
Ja, das Epizentrum. Bewusst dort zuerst released, weil sie wissen, dass Minenarbeiter eher dazu neigen, schmerzhafte Verletzungen zu erfahren, chronische Verletzungen, dass man bei denen ein Opiat am ehesten sofort launchen kann, so dass es erfolgreich ist. Das ist ja unglaublich perfide.
Genau. Und wir begleiten nicht nur diesen Arzt in die Abhängigkeit, sondern auch seine Patienten. Und da sterben auch Leute. Und auch gerade auch diese Tochter, weißt
Betsy.
Du? Genau,
Betsy. Kathleen Dever.
Die hat einen Unfall in der Mine, starke Rückenschmerzen, die nicht weggehen, und auch wie die sich verändert, ne, mit ihrem Charakter. Das ist wirklich, Marco, ich saß ja in so vielen Therapiegruppen, das ist das, was auch Kokain mit mir gemacht hat. Und das zeigt diese Serie so krass, diesen Drang, ich brauche heute das, ansonsten geht hier gar nichts für mich. Das ist ein Grundbedürfnis, wichtiger als noch Hunger und Durst in dem Moment, und das zeigt die Serie so krass.
Und das vor allem als Parallelhandlung. Also das schafft er ja in 3 parallelen Erzählsträngen, also alles Wichtige dieser Opiat-Krise darzustellen. Und auch inszenatorisch, um ein bisschen nerdkulturig zu werden, ist es auch gut gemacht, weil dir wird es ja aufgefallen sein, Hagen, immer wenn sie die Sackler-Familie zeigen, zeigen sie die großen Räumlichkeiten von ihnen. Ja. Die treffen sich in ihren eigenen Museumsflügel zum Abendessen und
perfide, Investorengespräche dabei. Ja,
unglaublich perfide, aber immer so weitwinklig gefilmt, also das Große und wie gut es denen geht, ja, und wie kalt und distanziert das ja dann auch gefilmt ist, weil so sind sie ja. Schnitt, du gehst zu Betsy, du gehst zu Dr. Samuel Phoenix, wie Michael Keatons Charakter heißt, ja. Und dann ist die Kamera close, dann ist sie wackelig, dann ist sie lebensnah. So geht's den Menschen, das ist die Auswirkung, die du direkt hast, während das mit den Staatsanwälten schon fast eher so dokumentarisch Mindhunter-mäßig gefilmt
ist. Stimmt, ja, stimmt.
Also das sind so drei ganz verschiedene Arten, das visuell zu erzählen. Das war sehr clever. Und ich glaube, die ersten zwei Folgen waren von Barry Levinson, der Wag the Dog gemacht hat, den ich damals sehr mochte. Erinnert ihr euch? Das war der Film mit Robert De Niro in den 90ern über die Inszenierung eines Krieges, ich glaube in Albanien, um die Wiederwahl des Präsidenten. Das ist eine ganz schöne Pulitzer-Serie mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle.
Alright, gehen wir auch gerne raus als Tipp. Barry Levinson
hat auch Rainman gemacht. Oh, den fand ich toll. Der beruht einfach darauf, dass statistisch gesehen ein US-Präsident eigentlich immer wieder gewählt wird, wenn er gerade in einem Krieg ist. Und weil es gerade keinen gibt, inszeniert ein Hollywood-Produzent einen Krieg in Albanien, den es einfach nicht gibt. Ganz geschickt mit falschen Pressekonferenzen, wo sie Sachen leugnen, die niemand vorher behauptet hat. Aber dadurch, dass du sie leugnest, glaubt jeder, dass was ist. Ja, also so super interessante Polit-Satire. Und solche Sachen hat er vorher gemacht. Und dann kommt er jetzt hier mit Dopesick, was sich schon sehr anders anfühlt, aber eben auch, wenn es um die Sadlers geht, schon in Richtung Polit-Satire geht, weil die sind ja so comichaft überzeichnet, aber wenn du die echten Sadlers daneben hältst, die sind also nicht weit davon entfernt, was sie in Dopesick darstellen. Also es war schon ganz schön krass, so dieses große Ganze, weil es geht eben nicht nur um die Drogensucht, sondern was hat es überhaupt ausgelöst und welche Teile der Gesellschaft würden das am liebsten wegsperren, ignorieren oder profitieren sogar noch davon.
Ja, und am Ende natürlich, aber man muss es am Ende auch noch sagen, dass natürlich dadurch, dass man das alles so mitkriegt in dieser Parallelmontage der ganzen Erzählstränge, dass sie es einfach, dass einfach bewusst passiert ist, ne? Also, die wussten ja, dass die Sachen abhängig machen und die ganze Kampagne wurde gefahren mit unter 1% werden überhaupt nur abhängig oder gar nicht.
Ja, und Pseudo-Abhängigkeit,
Pseudo-Addiction, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Und wenn es irgendwie Probleme gibt, wenn du Schmerzen hast, double the dose. Mhm. Also, dass man auch quasi die Kampagne, die Werbekampagne, das Marketing, wenn man das aus abhängigen Sicht sieht, ja, wenn du das mit einem Suchtherapeuten zeigst und dass solche Dinge tatsächlich, dass wir in einer Gesellschaft leider leben, wo eine Pharmakonzern eine Droge so krass auf den Markt bringt, die für Kopfschmerzen verschreibt, da habe ich so oft Magenschmerzen gehabt beim Schauen, unabhängig wie die Sucht dargestellt ist. Also wie das einfach passiert ist. Wir geben das als Tipp raus. Ja. Und Marco, ich grinse, ich bedanke mich für so viel Nerdkultur in Sucht und Süchtig. Ich hoffe, viele
wird noch in Monaten davon erzählen.
Ja, ich hoffe viele. Wir sind heute hier durchgeschwommen. Ich hoffe, das war für dich auch in Ordnung. Viele Dinge angekratzt, aber auch danke für dein Teilen, gerade zu Beginn der Serie, der Folge.
Ja, vielen Dank.
Ich grinse, ich bedanke mich bei Marco Risch von Nerdkultur, dass er zu Gast war.
Ich bedanke mich, ich darf mich bei euch beiden bedanken, weil ich finde diesen Podcast sehr wichtig und was ihr teilt, finde ich sehr wichtig und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich meine, du hast mir ja Dopesick empfohlen, deswegen habe ich sie ja erst geschaut, aber ich habe im Hinterkopf die ganze Zeit dann auch den Podcast gehabt, wie realistisch das dargestellt wird und so. Also es ist wirklich
es ist realistisch pur, ja.
Ich wollte mich bei euch bedanken und Hagen, natürlich geht die Einladung jetzt auch an dich raus, dass du mal zu uns in den Podcast kommst. Ich will sie ja auch nochmal ausgesprochen haben. Ich glaube, ich habe dir schon geschrieben, dass wir das mal irgendwann machen können. Er muss sich doch auf was freuen können. Das ist doch.
Ich springe gerade. Ja.
Ich muss dich aber an der Stelle gleich fragen. Sag mal, wie gut bist du dann mit Game of Thrones und House of the Dragon? Ist das ein Thema für dich?
Bin ich ziemlich gut am Start.
Ziemlich gut? Ja, dann lege ich mich fest. Ich werde mal eine House of the Dragon Folge mit dir besprechen.
Super, freue ich mich.
Ich melde mich bei dir deswegen.
Dankeschön.
Dann vielen lieben Dank, Marco.
Gerne.
Und ich würde sagen, wir verabschieden uns mit dem...
Wir drücken jetzt auf den Knopf. Die Musik geht schon mal los. John?
Ich wollte sagen, wir verabschieden uns einfach mit einem Bleibt sauber, ihr Lieben.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.